Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakçıoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Für das Jahr 2025, was für ein cooles Jahr.
Jawohl. Ich höre mich heute ein bisschen an wie Bonnie Tyler.
So das von der Stimme.
Ich bin etwas angeschlagen stimmlich, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, kriegen wir das heute gut hin.
Ja, und wir haben uns überlegt, passend sozusagen zum Jahreswechsel, uns mit all unseren guten Vorsätzen zu befassen. Also das Jahr endet und beginnt mit einem schlechten Wortspiel. Also die guten Vorsätze vor allem, hast du gute Vorsätze?
Ja, ich mach das, also ich bin nicht so von wegen, da esse ich keine Schokolade mehr oder so, oder jetzt mache ich mehr Sport, sondern ich versuche immer so.
Ich habe
keinen Sport mehr.
Ja, nein, ich sag, ich mache mehr Sport als sonst, also ich mache Sport.
Ah, okay. Ich versuche das immer so Dinge zu machen, bei denen man gerne irgendwie was verändern möchte. Also das kann irgendwie mal sein, ich möchte mir mehr Zeit für bestimmte Dinge nehmen oder ich hatte mal den Gedanken, ich möchte mir weniger unnötige Gedanken über irgendwelche noch nicht eingetretenen Probleme machen. Und das versuche ich dann immer so ein bisschen durchzuziehen. Und das funktioniert dann meistens auch ganz gut.
Sau stark. Ja.
Hast du Vorsätze?
Ich habe das, bei mir ist das immer so wesentlich konkreter, sage ich mal vorsichtig. Ja. Also, das ist eigentlich besser, was du machst. So eher so auf Einstellungen, Grundlegendes und das dann sozusagen.
Es ist halt auch weniger messbar.
Ne? Ja, genau. Und dann kann man im Nachhinein sagen, ich habe die Vorsätze eingehalten.
Genau.
Und ich habe dann immer wirklich ganz konkrete Dinge im Kopf, okay, ein bestimmtes Buch zu lesen oder eine bestimmte Reihe oder bestimmte Unternehmungen, die man oder Reisen, die man vor sich hat. Müssen wir jetzt hier nicht aufzählen, aber tatsächlich ist das bei mir immer so wirklich bestimmte Projekte.
Mhm,
ja? Und tatsächlich wirklich auch Sport. Also noch mehr Sport. Ich habe jetzt im letzten Quartal zumindest einigermaßen was gemacht. Und jetzt will ich daran festhalten. Ja, aber wir wollen natürlich uns auch vornehmen, weiterhin mit schlechten Wortspielen zu glänzen, wie etwa hier in dieser Folge. Es wird natürlich um den Vorsatz gehen, beziehungsweise um die Vorsatzarten, denn davon gibt es ja relativ viele im Strafrecht und man kann damit dann auch ein bisschen flexen, wenn man, zwar ein komischer Flex, aber man kann dann immer damit angeben, wenn man da ganz viele Vorsatzarten kennt. Welche Vorsatzarten fallen uns ein? Dolus directus.
Ersten Grades und zweiten Grades.
Genau, dann haben wir den Dolus Eventualis.
Ja, der aber auch der letzte ist, den man aus diesem Gesichtspunkt mit dazu rechnen kann. Ne? Weil wenn wir jetzt noch mit Dolus Alternativus oder Dolus, der so ähnlich wie Wolken klingt.
Kumulativus?
Ja, genau.
Ich war mir nicht sicher.
Die beiden sind ja dann eine andere, also in andere Richtungen sozusagen abgrenzend.
Genau,
ja?
Also sie betreffen praktisch einen anderen Aspekt des Vorsatzes, genauso wie übrigens, ja, irgendwo dazwischen der Dolus Generalis.
Ja, der ja auch immer so ganz, ganz böse, nein, und das kann man ja wohl nicht und...
Genau. Und Dolus bedeutet übrigens, ich dachte immer, das wäre so ein lateinisch verselbstständigtes Wort und würde wirklich auch Vorsatz heißen, aber dann habe ich mich wieder an mein kleines Latinum und an die 11. Klasse erinnert und da wurde schon der Begriff Dolus auch verwendet für Hinterlist beziehungsweise listiges Vorgehen, trickreiches Vorgehen, betrügerisches Vorgehen.
Der listige Lurch.
Genau. Na, wir haben ja auch bei uns zu Hause inzwischen, haben wir immer den Lateinsamstag.
Wirklich, ja.
Da unterhalten wir uns dann immer. Deswegen, ich habe dann auch letztens, als meine Tochter kam und ich habe ihr gesagt, das darfst du jetzt nicht nehmen, weil du darfst es dann eh nicht essen. Das war irgendwie so ein Stück viel zu viel Schokolade auf einmal. Da ist sie will sich's nur anschauen. Ich habe gedacht, was willst du jetzt mit der Schokolade? Dann hat sie es mir aus der Hand genommen. Dann habe ich gesagt, aber mein Kind, dolo agit qui petit constatim redituris est.
Ich dachte, sie hat dann gesagt, sie will es nur anschauen, dass du dann gesagt hast, ekze Schokolade.
Ja. Genau, aber wir schweifen ab. Fangen wir doch an, tatsächlich mit dem Dolus, beziehungsweise mit dem Vorsatz als Bestandteil des Unrechtstatbestands, spätestens seit der finalen Handlungslehre, sagen wir, das ist eben nicht nur ein Dolus Malus, das ist nicht irgendwie das Böse und gehört irgendwie zur Schuld oder zum Schuldvorwurf, sondern etwas vorsätzlich zu tun, ja, final überdeterminiert zu handeln, ist eben schon Teil des Unrechtstatbestands. Und wir brauchen regelmäßig für die Verwirklichung des Unrechts den Vorsatz. Es gibt nur ausnahmsweise eben die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit.
Genau, und du sagtest gerade eben schon Teil des Unrechts, eben nicht erst Teil der Schuld. Da vielleicht ganz, ganz kurz der Exkurs, Stichwort Erlaubnis, Tatbestandsirrtum. Das ist eigentlich der einzige Punkt, an dem man im Studium, ohne sich jetzt sonst mit den dogmatischen Untiefen des allgemeinen Teils vertraut zu machen, man damit in Berührung kommt, dass es auf Schuldebene auch eine Entsprechung Vorsatz oder Fahrlässigkeit gibt, weil eben auf bei vorsätzlichem Handeln natürlich die Schuld größer ist als beim fahrlässigen Handeln und eben eine Lösung des Erlaubnistatbestandsirrtums genau darauf rekurriert.
Dieses Entfallen der Vorsatzschuld,
genau,
sozusagen. Genau. Ja, und wir haben ja nach wie vor keine exakte Vorsatzdefinition im StGB, aber wissen, es gibt Anhaltspunkte für die Bestimmung der Komponenten des Vorsatzes. Das hatten wir schon mal in einer Folge zum Dolus Eventualis aufgegriffen. Von daher brauchen wir das jetzt nicht vertiefen, aber wir können es nochmal wiederholen.
Genau, das war Folge 45, gewusst und gewollt wie.
Genau, und hier hatten wir ja gesagt, dass sich der Vorsatz aus einer voluntativen und eben einer kognitiven Komponente zusammensetzt, was sich so ein bisschen auch aus Paragraph 16, jedenfalls die kognitive Komponente aus Paragraph 16 ergibt, weil ja dort fehlende Kenntnis letztlich zum Ausschluss des Vorsatzes führt. Und ja, diese zwei Komponenten münden dann auch in eine Strukturierung beziehungsweise Aufteilung nach Vorsatzarten, je nachdem, welche Komponente besonders stark ausgeprägt ist.
Sollte zum Beispiel das Wollenselement besonders stark ausgeprägt sein, und zwar in der Form, dass jemand ganz zielgerichtet handelt, nur mit dem Ziel, den tatbestandsmäßigen Erfolg herbeizuführen, dann handelt er mit Absicht. Da reicht es dann auch aus, dass das kognitive Element sozusagen im Rahmen eines für möglich Haltens vorliegt, solange der Täter noch zielgerichtet handelt. Aber in jedem Fall, egal wie stark, davon abgesehen, von diesem Mindestbeitrag sozusagen abgesehen, das kognitive Element erfüllt ist, bei stark ausgeprägtem voluntativen Element handelt er absichtlich mit Dolus Directus ersten Grades.
Genau, wir haben aber immer noch einen Dolus Directus, aber eben nur zweiten Grades. Wenn die kognitive Seite, das kognitive Element, überwiegt, der Täter also sichere Kenntnis hat, also eigentlich davon ausgeht, der Erfolg wird, wenn ich jetzt diese Handlung so vornehme, sicher eintreten, dann muss er es auch nicht unbedingt sehr stark wollen. Ich meine, das schließt sich auch immer so ein bisschen zumindest faktisch aus, wenn jemand sicher weiß, etwas passiert und er schlägt mit voller Wucht oder er schießt jemanden direkt in den Kopf, er kann dann nicht im Nachhinein sagen, er wollte das nicht. Vielleicht ist sein Motiv im Hinblick vielleicht auf den Eintritt des Erfolgs nicht derart stark ausgeprägt, aber trotzdem wird er es wollen. Er wird es ja mindestens in Kauf nehmen, und damit bin ich eigentlich schon bei der dritten Fallgruppe, nämlich eben beim Dolus Eventualis. Wir hatten schon gesagt, dass man das dann bedingten Vorsatz nennt, ist terminologisch etwas unglücklich, vielleicht ein Eventualitäten, Wahrscheinlichkeitsvorsatz oder eben Billigungsvorsatz passt da immer ein bisschen besser. Und hier sind eben beide Komponenten ja schwach ausgeprägt.
Genau, also der Täter hält den Erfolgseintritt für möglich, er weiß ihn aber nicht sicher und er nimmt ihn billigend im Rechtssinne in Klammern in Kauf und will ihn aber nicht herbeiführen. Genau.
Dann haben wir eigentlich schon alle drei dieser Grundvorsatzarten und schon somit auch zwei lateinische Vorsatzarten, nämlich Dolus Directus einerseits und Dolus Eventualis, abgearbeitet. Ja, eine zweite, begriffliche und dann auch lateinisch immer zugeordnete Kategorisierung bezieht sich auf den maßgeblichen Vorsatz Zeitpunkt.
Und das ist auch deshalb interessant, weil wir zum Vorsatz nur bedingt etwas aus dem Gesetz entnehmen können. Na, also die Vorsatzformen, da steht nicht viel dazu da. Im Paragraph 16 steht was zu Irrtümern und da lässt sich was ableiten zum kognitiven Element, aber nicht zum voluntativen Element. Und interessanterweise steht aber zu dem Punkt, den du jetzt angesprochen hast, steht etwas im Gesetz.
Genau, und zwar sowohl im Paragraphen 16 und auch im Paragraphen 8 ist es angedeutet, dass eben der Vorsatz bei Begehung der Tat letztlich liegen muss. Letztlich im Hinblick auf Paragraph 16 dann doch wieder in einer umgekehrten Richtung, weil man eben sagt, wenn eben keine Kenntnis bei Begehung der Tat vorliegt, dann ist auch ein Vorsatz ausgeschlossen, heißt aber im Umkehrschluss, dass wir eben grundsätzlich Vorsatz bei Begehung der Tat brauchen. Das ist das sogenannte Koinzidenzprinzip bzw. Simultanitätsprinzip. Prinzip, manche schreiben Simultanitätsprinzip, manche schreiben Simultaneitätsprinzip. Mhm. Beides scheint wohl möglich.
Wenn man sich nicht entscheiden kann, wie man es schreibt, dann benutzt man einfach den Begriff Koinzidenzprinzip.
Genau, richtig. Aber dann bitte nicht irgendwie Koinzidenz oder schreiben. Also genau, und die Konsequenz ist natürlich, dass der Täter eben bei Begehung der Tat, also zum Tatzeitpunkt mit dem entsprechenden Vorsatz, das kann ein Diebstahlsvorsatz sein, das kann ein Sachbeschädigungsvorsatz sein, das kann aber eben vor allem auch ein Tötungsvorsatz sein. Und wenn das eben nicht vorliegt, das sind unterschiedliche Konstellationen denkbar, dann ist es immer ganz schick, sage ich mal, in der Klausur, wenn man das kurz problematisiert und dann auch auf diese zwei Normen, die soeben zitiert worden sind, Paragraph 8 und 16 eingeht und sagt, ja, es besteht oder es gilt das sogenannte Koinzidenzprinzip und hier liegt eben kein Vorsatz zum Zeitpunkt der Tat vor, sondern nur ein Punkt, Punkt, Punkt. Und das greifen wir jetzt anhand von zwei Fällen vielleicht auf. Also gehen wir mal die typische Konstellation, die in diesem Zusammenhang geschildert wird. Man plant jemanden zu töten. Oftmals ist es, ja, die Schwiegermutter, aber es muss eben nicht immer die Schwiegermutter sein, sondern es kann auch mal der Schwiegervater sein. Das ist immer in den Fällen so, das ist immer die böse Schwiegermutter. Ja? Ja. Es gibt auch gar nicht ganz viele bestimmte liebe Schwiegermütter. Ich meine, bei mir ist es jetzt nicht so. Nein, Quatsch, ich liebe
Grüße meine gehen raus.
Nein, ich liebe meine Schwiegermutter. und gehen wir mal davon aus, da plant eben jemand anderen zu töten. Und das schon seit langer Zeit. Und steigt dann in sein PKW und erfasst dann in einem Moment der Unachtsamkeit, er schaut da gerade auf sein Handy, nimmt vielleicht ein Reel auf oder was auch immer, unbeabsichtigt einen Passanten und dieser Passant ist sofort tot und er steigt aus und erkennt, das war genau die Person, die ich schon seit langer Zeit töten wollte. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass der Fahrer oder hier der Täter zum Tatzeitpunkt ja überhaupt gar kein Tötungsvorsatz, also zum Zeitpunkt der maßgeblichen Tötungshandlung, also des Anfahrens, keinen Tötungsvorsatz hatte und letztlich dieser generelle Vorsatz, da kommen wir auch zu einem anderen Vorsatz zusätzlich, dieser vorherige, ja allgemeine Vorsatz, diese Person zu töten, unbeachtlich ist. Und dann spricht man eben vom sogenannten Dolus Antecedens und der schadet eben nicht, non nocet. Ja, dem Opfer schon, aber... Ja,
genau, dem Täter schadet er in diesem Sinne nicht. Und interessanterweise werden diese Beispielsfälle dann immer damit abgeschlossen, dass der Täter dann vors Auto geht und sagt, ach Mensch, was ist denn hier passiert, um Gottes Willen? Und dann sieht er in Anführungsstrichen sein Glück und sagt dann, ach Mensch, genau das habe ich ja gewollt. Und dann sollte man sich dazu in der Klausur auch noch einlassen und ihm sagen, dass er dann später das billigt. Ja, das führt nicht dazu, dass bei Begehung der Tat dieser entsprechende Tatbestandsvorsatz da war, sondern es liegt dann nur ein sogenannter Dolus Subsequens, ja, ein nachgelagerter Vorsatz vor und auch der non nocet schadet nicht.
Genau, man könnte natürlich das bisschen fies aufbauen und den Fall dann so gestalten, dass die Person entgegen der Vorstellung des Täters vielleicht doch überlebt hat, ja, oder er umgekehrt davon ausgeht, dass die Person noch lebt und den Tatort dann verlässt. Dann hätten wir zwar immer noch im Blick auf die Anknüpfungshandlung eine Fahrlässigkeitstat, aber wir könnten sagen, das wandelt sich jetzt in einen untauglichen Unterlassungsversuch um, wenn wir letztlich sagen könnten, dass er auch Vorsatz bezüglich des pflichtwidrigen Vorverhaltens hat, also auch eine Garantenstellung, aber jetzt sind wir schon in einer Examenskonstellation.
Aber dann werden diese Fälle auch ein bisschen interessanter, denn sie werden in der Klausur selten in diesem plakativen Fall gestellt werden, den wir jetzt gebildet haben, sondern gerne vielleicht auch mal bei mehraktigem Geschehen und dass dann aber jeweils der Vorsatz immer nur bei der jeweils anderen Handlung sozusagen vorlag. Das kann dann mal in Raubkonstellationen oder so sein und das ist dann gemein. Dann muss man nicht feststellen, hoppla, diesen Vorsatz, den hat er erst gefasst, da war das andere schon rum und ne, dann kann das ein bisschen hakeliger werden.
Genau, und wir kommen dann später auch noch zu einer Konstellation, die ja Kenner unter Ihnen oder Zuhörerinnen und Zuhörern wissen schon, es gibt ja auch sowas wie eine unwesentliche Abweichung vom Kausalfall auf und das kann man ja auch in zwei Richtungen konstruieren und gerade der umgekehrte Jauchegrubenfall, wir werden das vielleicht nochmal ansprechen, da ist das ja letztlich auch so, dass wir sagen können, da plant jemand lange Zeit, jemand anderen zu töten, setzt dann vielleicht auch den Plan teilweise um, entführt diese Person und will dann diese Person auf einem ja allein gelegenen Grundstück in so einer Berghütte oder so töten, aber vorher erstmal noch schön foltern und jetzt tritt sozusagen der Erfolg verfrüht ein. Ja, auch in diesen Konstellationen sagen wir ja, naja, zum Tatzeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Tötungshandlung, der verfrühte Todeseintritt, da hat er noch keinen Tötungsvorsatz, obwohl er ganz generell diese Person noch foltern will, im Anschluss sogar töten will. Es ist, wie gesagt, dann immer noch ein Dolus Antecedens. Wir könnten aber sagen, dass es eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf ist, wenn bereits diese Entführungsaktion eine unmittelbares Ansetzen zum Totschlag wäre, was aber eben regelmäßig verneint wird, weil wir noch ganz, ganz viele Zwischenakte haben. Aber da sieht man mal, ne, wie schnell man sozusagen,
ja,
wie man so ganz von den banalen, sag ich mal, Aussagen wie Dolus Subsequens non nocet und Dolus Antecedens non nocet dann zu den komplexeren Fällen kommen kann.
Ja, jetzt hast du es ja eigentlich schon mehr als angeteasert, den berühmten Jauchegrube-Fall, ne? Also generell die Fälle Irrtum über den Kausalverlauf, da gibt es Konstellationen, die sind wesentliche Abweichungen, das heißt, da passiert etwas, was überhaupt nicht mehr dem Vorsatzbild des Täters zugerechnet werden kann. Aber der Täter muss eben den Kausalverlauf als Teil des Vorsatzes sozusagen in seinen wesentlichen Zügen vorhersehen. Ja.
Ich hatte da einmal als Student übrigens Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen da draußen auch so geht, dass, ja, wie unterscheide ich eigentlich oder wann kommt es überhaupt auf diese Frage an? Denn die Fälle, in denen der BGH zumindest eine wesentliche Abweichung vom Kausalverlauf annimmt, die würden wir ja schon bereits über die objektive Zurechnung abschalten, nämlich über den atypischen Kausalverlauf. Jetzt ist es aber umgekehrt nicht zwingend so, dass immer wenn ich einen atypischen Kausalverlauf verneine, dass dann zwingend auch ja eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf angenommen werden müsste. Ne, ich meine, das greife ich jetzt an dieser Stelle direkt auf, weil beim Jauchegrubenfall, wenn man sich einer bestimmten Ansicht anschließt, könnte man denken, dass das zwingend damit einhergeht, dass man den objektiven Tatbestand, nämlich die Zwei-Akts-Lehre, verneinen müsste. Aber zwingend scheint mir das eben, wie gesagt, nicht. Denn objektiv kann etwas relativ unwahrscheinlich sein und trotzdem kann es subjektiv so sein, dass sich der Täter das von den Wahrscheinlichkeiten her so nicht ausgemalt hat.
Und das kann aber eigentlich ja andersrum genauso sein. Deswegen habe ich da manchmal so ein bisschen ein Problem damit, wenn wir vermischen, war es noch Teil des Vorsatzes und begründen das dann mit, ja, es wäre voraussehbar gewesen. Ja, ja. Teil des Vorsatzes ist aber keine Vorhersehbarkeit, sondern Wissen und Wollen.
Genau, ne? Genau. Kommt natürlich im Bezug auf den Dolus Eventualis drauf an, aber es ist trotzdem so, dass der Kausalverlauf am Ende des Tages erst einmal was Objektives ist. Jetzt muss sich der Vorsatz darauf beziehen und was wir jetzt verlangen, das ist eine eigenständige Frage, ne, die losgelöst erstmal von der Wahrscheinlichkeit, von der objektiven Wahrscheinlichkeit dieses Kausalverlaufs. Aber vielleicht, um nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was war passiert oder worum geht es bei diesen zweiaktigen Geschehen, insbesondere beim Jauchegrubenfall? Man denkt immer, das ist so konstruiert, aber inzwischen gibt es ja 4, 5 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu mehraktigen Geschehen. Es gab diesen Scheunenmordfall, dann eben diesen Jauchegrubenfall, aber auch noch weitere Entscheidungen. Letztlich habe ich einen bestimmten Täter mit einem Tötungsvorsatz und auch eine Tötungshandlung. Die erste Tötungshandlung schlägt entgegen der Vorstellung des Täters fehl, das Opfer wird lediglich bewusstlos und jetzt entsorgt sozusagen der Täter die Leiche, die vermeintliche Leiche und erst durch diese Handlung kommt es dann zur eigentlichen Tötung.
Das heißt, man könnte jetzt, wenn man es mal ganz kurz runterbricht, was ist das Problem? Denn man könnte nun sagen, zum Zeitpunkt, als er den Tötungsvorsatz hatte, ist der Erfolg nicht eingetreten und zum Zeitpunkt, als der Erfolg eingetreten ist, dachte er ja, er wäre schon eingetreten und deswegen hat er keinen Vorsatz gehabt.
Also keinen Vorsatz, einen Menschen zu töten, weil er nicht mehr von einer lebendigen Person ausgegangen ist.
Genau.
So übrigens direkt auch schon die Zwei-Akts-Lehre, die eben sagt, so muss man es auch sehen. Die erste Handlung ist im Verfluchsstadium stecken geblieben. Die zweite Handlung hingegen, ist nur noch fahrlässig begangen, wenn er denn hätte erkennen können, dass es sich nur um eine vermeintliche Leiche handelt und so weiter. Könnte man jetzt natürlich direkt sagen, wenn ich Versuch plus Fahrlässigkeit habe, komme ich nicht eventuell zum selben Strafrahmen? Also ist dann das sozusagen wieder nur eine theoretische,
dass die Milderung dann ausbleibt.
Darf man aber nicht unterschätzen im Hinblick auf einen Mord. Denn da sieht es dann wieder schon ein bisschen anders aus, weil wir zum einen beim Mord die absolute Strafandrohung haben, während wir beim Versuch könnten wir dann irgendwie sagen, naja, kommt jetzt hier überhaupt noch lebenslange Freiheitsstrafe in Betracht. Aber das ist ja auch nur die Zwei-Akts-Lehre, die ich zwar vertrete, aber die herrschende Meinung der Bundesgerichtshof haben es ja im Jauchegruben-Fall anders entschieden. Es gab dann eine Ansicht, die ins andere Extrem geht, die eben gesagt hat, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir sagen erste oder eben zweite Handlung. Der Täter wollte ja das Opfer töten und somit hat er durch das Geschehen, also durchweg letztlich über das gesamte, über den gesamten Verlauf einen generellen Vorsatz.
Den Dolus Generalis.
Genau, damit haben wir endlich jetzt sozusagen unseren, ist das jetzt schon der fünfte Begriff, glaube
ja.
ich, den Dolus Generalis. Und da hat man dann immer, das wurde schon, ich habe da einen Aufsatz von August Geier aus dem Jahre 1865, wo er so sagt, der Dolus Generalis ist nur eine Fiktion.
Ja, aber das, vor allem ist er ein Wortlautverstoß, wenn wir es genau nehmen. Also wenn wir uns streng an Paragraph 16 und bei Begehung der Tat und dann über Paragraph 18 die Vorname der Handlung, bei Vorname der Handlung muss der Vorsatz vorliegen, mit anderen Worten, das ist ja dann nicht so, denn wir haben zwei Handlungen auf jeden Fall, ne?
Genau, und, also der BGH sagt ja, und das, dann kommen wir eigentlich schon zur dritten Auffassung, wir haben vielleicht zwei Handlungen, das ist uns aber egal, weil wir können ja sozusagen schon auf die erste Handlung abstellen.
Genau, und dann sagen, die Abweichung ist völlig unwesentlich.
Genau, ja. Und das kann jetzt einen überzeugen, mich überzeugt das deswegen nicht, weil ich immer sage, in dem Moment, in dem sich ein Täter vorstellt, dass der Erfolg zwischenzeitlich eingetreten sei, ist das für mich eine Art Vorsatzzäsur. Das hat eine Zäsurwirkung und das muss sich sozusagen mindestens auf der subjektiven Ebene auswirken und dementsprechend, ich meine, das ist der Struktur des Tötungstatbestands geschuldet, denn wenn du dich erinnerst, diese Vorverlagerungen haben wir auch in einem ganz anderen, ganz wesentlichen Bereich und da ist es auch anerkannt, nämlich bei der Actio liberalis causa. Da machen wir es nicht mit dem Vorsatz, sondern machen wir es mit der Schuld so, ja, dass wir dann an eine frühere Handlung, ne, wie heißt die,
an
die
Tatbestandslehre,
an das sich betrinken, wenn man nach der Tatbestandslehre abstellt.
Aber da sind wir beide, glaube ich, auch nicht so der Fan. Also ich
nein, zumindest nicht
der Fan
nicht.
Davon.
Nein, 0,0. Ja. Es ist in beiden Konstellationen, wie gesagt, meines Erachtens falsch beziehungsweise abwegig. Von daher, und letztlich auch eine Umgehung. Wenn wir vorher, kurz vorher sagen, es gibt kein Dolus Generalis und das ist irgendwie eine Fiktion, dann plötzlich zu sagen, naja, aber wir haben ja zumindest zum Zeitpunkt der Ersthandlung auf jeden Fall einen Vorsatz zum Zeitpunkt der Tatbegehung, dann ist das so ein bisschen so ein Kunstgriff.
Ich finde es gerade in diesen Jauchegrubenfällen auch schwierig zu sagen, im Jauchegrubenfall ist es ja so, im Originalfall, dass jemand mit bedingtem Vorsatz eine andere Person, also mit bedingtem Tötungsvorsatz eine andere Person wirkt, Sand in den Mund stopft, dann bleibt die Person regungslos liegen, dann ist der Täter vom Tod des Opfers überzeugt und will die Leiche entsorgen in einer Jauchegrube. Und ich finde dann zu sagen, es ist eine unwesentliche Abweichung von dem, was der sich eigentlich vorgestellt hat, dass der noch nicht tot ist, aber dann bei der Entsorgung sozusagen stirbt, das fällt mir schwer, das, also generell das an einem allgemein festgesetzten Maßstab irgendwie einzuordnen und zu sagen, das ist jetzt unwesentlich, ne?
Das ist genau die Frage und das zeigt so ein bisschen, dass wahrscheinlich die Maßstäbe der Bestimmung einer wesentlichen Abweichung vom Kausalverlauf im Subjektiven von dem, was wir als wesentliche Abweichung im Objektiven bejahen oder verneinen würden, abweichen.
Verlauf, ne?
Wir würden ja nicht sagen, es ist vollkommen atypisch, vollkommen außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit objektiv, dass ein Täter, der jemanden getötet hat, im Anschluss irgendwo sozusagen in der Jauchegrube von mir aus versenkt oder sich der Leiche entledigt. Das ist nicht vollkommen atypisch. Aber aus subjektiver Perspektive frage ich mich schon, ob es eben nicht so ist, dass im Hinblick auf den Eintritt des Tötungserfolgs in diesem Sinne der verfrühte Erfolgseintritt nicht eine wesentliche Abweichung. Das ist eine Wertungsfrage. Also was lesen wir in diese Wesentlichkeit hinein und was nicht?
Ich glaube, dass dem einen oder anderen vielleicht jetzt die Frage in den Sinn kommt, ja, aber was wäre denn dann zum Beispiel eine unwesentliche Abweichung? Und da ist, glaube ich, immer so der Schulbeispielsfall, der Stoß von der Brücke. Mhm. Also Person A stößt Person B von der Brücke und Person B fällt jetzt aber nicht unten hinab in den Fluss und stirbt dadurch den Aufprall oder ertrinkt, sondern fällt so unglücklich auf einen Brückenpfeiler, dass er, bevor das Wasser überhaupt trifft, stirbt.
Aber da ist es ja sogar verfrüht. Ne? Da haben wir auch einen verfrühten Erfolgseintritt und sozusagen keinen verspäteten Erfolgseintritt.
Also richtig, genau.
Scheint mir das sozusagen da auch ganz gut vertretbar
zu sein. Ja, auf jeden Fall.
Ob er jetzt kurz bevor er praktisch aufschlägt, sich sozusagen den Kopf am Brückenpfeiler aufgeschlagen hat, das kann dann, und das erkennt ja dann der Täter auch in dem Moment sozusagen, ja, bevor der Erfolg eintritt.
Genau, er muss nicht nochmal erneut handeln und er muss eigentlich nicht nochmal sagen, also er müsste nicht nochmal nach unserer Auffassung einen erneuten Vorsatz für irgendetwas fassen.
Genau, das meine ich. Und das ist vielleicht ein gutes Kriterium, mit dem man da operieren kann und das dann vielleicht auch diese Zwei-Akts-Lehre legitimiert. Aber in der Klausur scheint mir tatsächlich gerade bei den Jauchegrubenfällen beides sehr, sehr gut vertretbar. Also auch die Auffassung des Bundesgerichtshofs. Man sollte sich das taktisch gut überlegen.
Steckt noch ein Versuchsproblem vielleicht drin?
Genau, ne? Zum einen. Und zum anderen, wie baut man es dann auf? Also knüpft man sozusagen an die Zweithandlung oder knüpft man eben an die Ersthandlung? Taktisch günstiger ist regelmäßig an die unmittelbarere Tötungshandlung, also an die Zweithandlung anzuknüpfen, weil man dann schon sozusagen die Zwei-Akt-Lehre anteasern kann. Und dann kann man aber mit Rückgriff auf die Ersthandlung überlegen, ob man dann im Rahmen des subjektiven Tatbestands sagt, okay, das ist zulässig, das ist eine wesentliche oder unwesentliche Abweichung. Weil letztlich steckt doch der Streit genau darin. Also ich könnte nämlich bei der Ersthandlung, wenn ich diese jetzt prüfe, wenn ich jetzt die Wesentlichkeit prüfe, kann ich mich entweder der Zwei-Akts-Lehre anschließen, indem ich eben eine wesentliche Abweichung annehme, oder ich kann sagen, nee, es ist eine unwesentliche Abweichung. Ja, es wäre natürlich auch elegant, dann in dem Zusammenhang das auch so zu benennen. Also zu sagen, in diesen Fällen, ja, indem sich das Tötungseintritt auf zwei Handlungen erstreckt, ist umstritten, ob überhaupt auf die Ersthandlung abgestellt werden kann. Eine Ansicht sagt Zwei-Akts-Lehre, die andere Ansicht stellt auf ein Dolus Generalis ab, die ist auf jeden Fall abzulehnen, Stichwort eben reine Fiktion. Hingegen sagt der BGH das und dann kann man eben auf diese Rechtsprechung im Jauchegrubenfall eingehen. Das ist, glaube ich, so die eleganteste Möglichkeit.
Ich finde das sehr vernünftig.
Genau, dann hätten wir den Dolus Generalis, wir haben die Dolus Directus, Dolus Eventualis, Dolus Subsequens, Dolus Antecedens, dann bleibt noch eine Fallgruppe, die du schon angeteasert hattest.
Ja, auf die stößt man vor allem in Irrtumskonstellationen und ich würde sogar sagen, hauptsächlich in Fällen der Apparatio Ictus, des Fehlgehens der Tat, des Abirrens des Pfeils, ja. Mhm. Und zwar, wenn man zwar auf Person A zielt und dann aber doch Person B trifft, vorher sich aber gedacht hat, ja, wenn das passiert, dann ist das eigentlich auch nicht so schlimm. Dann ist es ja kein wirklicher Fall der Aberratio Ictus, sondern dann habe ich ja irgendwie auch in den Vorsatz aufgenommen, dass ich die andere Person treffe.
Genau, und da ist von den Feststellungen her ganz entscheidend, das ist auch in dieser einen Entscheidung, in der es darum geht, irgendwie für mich unklar, was denkt sie? Es ist ja auch schwierig, dann in dem Moment wirklich zu rekonstruieren. Das Problem haben wir natürlich immer, aber hier verstärkt. Was denkt er sich? Denkt er sich in dem Moment, ich könnte ihn auch treffen? Oder denkt er sich, den oder den? Ja. Also sozusagen den oder ausschließlich den? Ne? Den einen oder keinen?
Die kannst du alle in einen Sack stecken und draufschlagen, triffst immer den richtigen. Das ist so der Satz, der so dahinter steckt. Ja?
Genau, also es kann ja durchaus sein, dass man sich denkt, ich treffe ihn oder ihn. Ja. Aber wirklich nur einen von beiden. Oder ich kann mir denken, naja, es kann gut sein, dass ich ihn treffe und zusätzlich ihn. Und dann sind wir schon so bei diesen zwei unterschiedlichen Vorsatzarten. Das zweite ist einfacher. Denn dann habe ich wirklich auch zwei Vorsätze im Hinblick auf zwei Rechtsgutsträger. Der sogenannte Dolus Cumulativus. Da sind wir wieder bei deinen Wolken. Schwieriger wird das Ganze tatsächlich beim Dolus Alternativus. Also wenn die Teststellungen tatsächlich lauten, es ist logisch ausgeschlossen, ich kann nur eine Person oder eine Sache treffen. Und hier wird es besonders spannend, wenn man beispielsweise gar keinen trifft, ja, oder wenn sich die Rechtsgutsträger qualitativ oder die Rechtsgüter unterscheiden. Das ist so besonders dieser Verfolgerfall, bei dem jemand sich denkt, okay, ich ziele jetzt nach hinten, da verfolgt mich ein Polizist mit seinem Hund und entweder ich treffe den Hund oder ich treffe den Polizisten, aber ich habe nur eine Kugel und ich werde auf jeden Fall nur einen der beiden treffen. Also ich werde es jetzt nicht so geschickt machen, dass ich mit einer Kugel beide treffen könnte und das schließe ich auch aus. Also auch den Zufall diesbezüglich schließe ich aus. Nur der Hund oder der Polizist. Und jetzt treffe ich keinen und werde verhaftet. Ja? Ja. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, du hast halt versucht, sowohl den Hund zu beschädigen beziehungsweise zu zerstören. Jetzt in dem Fall dann eine Sachbeschädigung, eine versuchte Sachbeschädigung, oder du hast eben auch zusätzlich versucht, den Polizisten zu töten und somit versuchter Totschlag.
Wenn man das so sähe, dann müsste man, auch wenn ich ein Objekt treffe, jeweils im Versuch die Schädigung des anderen Objekts noch annehmen. Und spätestens da wird eigentlich deutlich, dass das nicht sein kann.
Richtig, denn ich hatte ursprünglich eben nur einen Vorsatz und so bestrafe ich die Person letztlich aus zwei Delikten und auch im Hinblick auf einen doppelten Vorsatz. Also ich behandle ihn, als hätte er einen Dolus Cumulativus gehabt, obwohl er eben nur einen Dolus Alternativus hatte. Wenn wir es also stringent machen, dann müssten wir sagen, wir haben nur einen Vorsatz und den können wir jetzt auch nur einmal verbrauchen. Na, dann müssen wir schauen, wie verbrauchen wir den jetzt? Verbrauchen wir den sozusagen im Hinblick auf das, wenn ein Objekt getroffen wird, auf das getroffene Objekt? Schauen wir auf das schwerwiegendste Delikt, also rechnen wir eben in unserem Fall dann zum Totschlag zu? Oder sagen wir nicht, naja, wir konnten es jetzt nicht wirklich, also feststellen tun wir es ja, es ist ja kein Problem sozusagen der Feststellungen, aber wir sagen, wir halten ihm das jetzt zugute, dass er ja alternativ auch nur das weniger schwerwiegende Delikt in Kauf genommen hat. Und insofern rechnen wir ihm das weniger schwerwiegende Delikt zu. Das überzeugt mich ehrlich gesagt am wenigsten. Meine Tendenz wäre, wenn wir wirklich ein Dolus Alternativus festgestellt haben, was relativ selten so der Fall sein wird, dann ist es wahrscheinlich am zweckmäßigsten und am sachgerechtesten, zum schwersten Delikt zuzurechnen.
Und das müsste man dann aber, wenn man es stringent macht, selbst dann machen, wenn er den Hund trifft.
Genau.
Weil ansonsten hätte man die komische Konstellation, dass die tatsächliche Rechtsgutsverletzung des Hundes zu einer milderen Strafe führt, als wenn er gar nichts trifft.
Genau, ja? Und es hat aber natürlich auch den Nachteil, dass das dann überhaupt nicht mehr tenoriert wird. Ne? Also dass sozusagen komplett untergeht, dass da eben noch ein anderes Rechtsgut verletzt worden ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise auch in den Fällen der Körperverletzung und eines alternativen Vorsatzes denke, also zwischen zwei Rechtsgutsträgern und wir haben wieder nur einen Vorsatz, dann hätten wir eine verletzte Person, ja, und trotzdem hätten wir aber ein versuchtes Tötungsdelikt in Bezug auf die andere Person, dann dürften wir eigentlich nur das versuchte Tötungsdelikt ausurteilen beziehungsweise tenorieren. Das wäre praktisch, wie gesagt, die Konsequenz, aber es scheint mir im Hinblick darauf, dass eben nur ein Vorsatz vorliegt, auch nur konsequent. In denjenigen Fällen, so wird es wohl in der Praxis regelmäßig sein, es gab auch mal eine Entscheidung dazu, dass jemand direkt neben dem anderen steht und jetzt geht man da mit dem Messer auf jemanden los und man nimmt sozusagen billigend in Kauf, okay, ich könnte während meinen Verletzungshandlungen auch zusätzlich noch eine weitere Person verletzen und ich schließe auch nicht aus, dass sich beide verletzen, dann bin ich tatsächlich bei diesem doppelten, bei diesem kumulativen Vorsatz und dann kann ich auch sagen, Vorsatz bezüglich der gewollten Person und zusätzlich auch ein Dolus Alternativus in Form des Dolus Eventualis im Hinblick auf die getroffene Person.
Und dann würde man aber trotzdem, würdest du tateinheitlich dann verurteilen, auch wenn du nur eine Handlung hast, aber durch eine Handlung mehrere Strafgesetze in Anführungsstrichen, nicht in Anführungsstrichen, aber eben mehrere Strafgesetze verletzt, eins im Versuch und eins in Vollendung.
Genau. Ich meine selbst, man muss ja eins sagen, aber das ist ein anderes Thema, wir würden ja selbst bei einem einzigen Rechtsgutsträger, wenn wir einen Tötungsvorsatz haben und der Tötungsvorsatz im Versuch stecken bleibt, die Körperverletzung aber erfolgreich ist, selbst da würden wir eine Tateinheit aus Klarstellungsaspekten annehmen.
Ja, aber dann haben wir ja eigentlich all unsere guten Vorsätze einmal besprochen, jetzt müssen wir sie nur noch einhalten.
Genau, so schaut's aus. Und ich denke mal, statt einer Crema, es ist hier dann auch ganz zweckmäßig nochmal die ganzen Vorsatzarten, die wir jetzt in dieser Folge angesprochen haben, nochmal aufzuzählen. Wir haben begonnen mit dem Dolus Directus ersten Grades, Dolus Directus zweiten Grades, dem Dolus Eventualis, dem Dolus Antecedens, Klammer auf, non nocet, und dem Dolus Subsequens, Klammer auf, non nocet, und dem Dolus Generalis, Klammer auf, reine Fiktion. Und dann haben wir schließlich abgeschlossen mit dem Dolus Alternativus und Dolus Cumulativus.
Genau, und immer dran denken, dass die sich natürlich alle nicht voneinander abgrenzen lassen, sondern dass die unterschiedliche Phänomene bezeichnen. Ja? Also erstens nach Stärke der jeweiligen Vorsatzelemente, dann nach Zeitpunkt des Vorsatzes Alternativus, Cumulativus nach der Frage, welches Tatobjekt es eigentlich betrifft.
Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich schon auf die, ja, auf dieses Jahr 2025.
Freue mich auch drauf. Wir haben auch schon coole Sachen. Wir können noch nicht so viel verraten, ja, aber wir haben auch schon Gäste eingeplant und verabredet, wann wir mit denen was aufnehmen. Und ich glaube, dass das cool wird.
Ja, wir brauchen echt, das bringt auch noch mal was rein. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und wir haben noch ein weiteres Projekt, das sich vor allem an unsere Zuhörer und Zuhörer richtet. Also seid schon mal gespannt. Und wenn ihr Ideen habt, gilt immer dasselbe.
Genau, Infos, Feedback, Freudes- und Leidesbekundungen über unsere Folgen immer gerne an japodcast@fahlen.de oder slidet in unsere DMs @räumerischerespresso. Also, bis bald und macht's gut.
Jo, ciao.